Ich freue mich, dass ich wieder mal in Görlitz bin. Wir haben das Thema schon gehört, Ghost Rider, das ist mir zu englisch. Ich habe mal für mich Autoren der Bibel drüber geschrieben. Eigentlich ja nur des Neuen Testamentes. Es geht nicht um die gesamte Bibel, sondern um das Neue Testament. Vor 14 Tagen habt ihr den Jakobus schon mal begutachtet. Das ist hoffentlich noch alles gut in Erinnerung. Ich würde zu Anfang gerne mal, wer kann mal einen Autor des Neuen Testamentes nennen? Wir versuchen mal alle aufzuzählen, mal gucken, ob wir alle zusammenkriegen. Lukas.
Matthäus.
Johannes.
Paulus.
Johannes
hat man schon. Der hat Briefe gekriegt, hat vielleicht auch welche geschrieben, aber die haben sie nicht aufgehoben. Markus, Petrus,
David,
der hat auch was geschrieben, aber nicht im Neuen, ja. Der hat Briefe gekriegt. Naja, hatten wir sieben schon? Der hat auch bloß einen Brief gekriegt. Also er hat bestimmt auch Briefe geschrieben.
Judas
haben wir noch, genau. Und bei ihm wissen wir nicht so genau, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Das ist so der große Unbekannte. Werde ich da nochmal was dazu sagen. Einen aus dieser Reihe, der fällt schon mal weg, der Jakobus, den haben wir schon gehabt. Fehlt noch einer. Ich habe mal ein Bild mitgebracht von dem, um den es uns heute geht. Vielleicht? Vorhin ging es? Ja! Ja! Bleib ganz ruhig. Ja, gut. So. Also, man erkennt ihn deutlich. Ne? Blöde Frage. Wer das sein könnte? Das linke Bild ist von einem Maler 1610, sowas, Apostel Paulus. Und das rechte, das finde ich vor allen Dingen interessant, das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen hat aus historischen Daten, historischen Dokumenten rekonstruiert, wie Paulus ausgesehen haben könnte. Also damit wir im Himmel dann gleich erkennen, wer Paulus ist, ne? Das Bild gut einprägen. Um den Apostel Paulus soll es uns heute gehen. Was ist das, was uns zuerst zu Paulus einfällt? Fällt da jemand was ein?
Saulus.
Christenverfolgung.
Schriftgelehrter.
Er
wird immer mit dem Schwert künstlerisch dargestellt.
Aha. Da ist jemand historisch bewandert. Schwert, ist mir da gar nicht aufgefallen.
Ja. Hat möglicherweise O-Beine gehabt.
Ja, vielleicht, möglicherweise. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat er möglicherweise O-Beine gehabt.
Langatmig.
Manche fällt dann vielleicht noch Frauenfeind ein oder sowas. Ne? Also das Weib schweige in der Gemeinde und solche Sachen. Die dann aus dem Zusammenhang gezerrt werden. Was vielen Menschen tatsächlich zuerst einfällt, ist ja auch eine Redewendung, die Leute verwenden, die gar nichts sonst mit Gott und Kirche und Neues Testament zu tun haben. Aber diese Formulierung, da hat sich einer vom Saulus zum Paulus gewendet. Ja, das verstehen viele. Da hat sich also einer gedreht, hat einer sein Leben verändert. Einer vom Saulus zum Paulus geworden. Und ich muss gestehen, ich habe bis zur Vorbereitung von diesem Thema, habe ich immer gedacht, der Paulus ist zum Saulus geworden, ja wo? Na, vor Damaskus. Ja? Da hat er sich bekehrt, also Jesus begegnet, da ist aus einem Christenverfolger ein Missionar geworden. Aber das stimmt gar nicht. Der Saulus hieß fröhlich weiterhin auch Saulus, nachdem er sich bekehrt hatte. Und erst ein ganzes Stück später, wirklich ein ganzes Stück später, bei der ersten Missionsreise, eigentlich am, ja, war die schon losgegangen, die erste Missionsreise, als wir auf der Insel Kreta waren und dort dem römischen Prokurator da begegnet sind. Dort in dieser Begegnung, ab dieser Begegnung, da wird er Paulus genannt. Und dass Paulus heißt, hat also nichts mit seiner Bekehrung zu tun, sondern es hat vermutlich viel eher was damit zu tun, dass das sein römischer Name war. Paulus hatte zwei Namen, einen hebräischen als Jude, Saulus, und einen griechischen Namen, Paulus. Und ab dem Moment, wo er als Heidenapostel unterwegs war, nicht mehr nur unter Juden, sondern mit Nicht-Juden zu tun hatte, ab diesem Punkt wird der griechische Name Paulus verwendet. Ja, nur mal so, das ist nicht heilsnotwendig, ne? Aber man sollte wissen, es hat nichts mit Damaskus zu tun, dass er plötzlich Paulus heißt, sondern hat was mit seiner Aufgabe als Heidenmissionar zu tun. Noch eine nächste Sache am Anfang, wie viel Briefe, also dass Paulus eine ganze Menge Briefe geschrieben hat, das wissen wir. Wir machen mal Hand hoch, wer meint, Paulus hat mehr wie 8 Briefe geschrieben im Neuen Testament. Mehr als 8. Ich gehe mal noch ein bisschen höher, mehr als 9. Mehr als 10. Niemand mehr. Ja gut, also in der modernen Theologie, das ist schon bei 6, 7 Briefen ist da schon Schluss, sonst sagen, der Rest ist irgendwie von anderen Leuten verfasst. Aber genau genommen, wenn man zählt, sind es 13, vielleicht sogar 14 Briefe im Neuen Testament, die von Paulus verfasst sind. Zumindest hat die frühe Kirche das selbstverständlich so gesehen, dass diese Briefe von Paulus sind. Sogar der Hebräerbrief ist in der frühen Christenheit dem Paulus zugeschrieben worden. Da ist man sich aber wirklich nicht ganz sicher. Wenn es insgesamt nur 26 Bücher im Neuen Testament gibt, dann ist also die gute Hälfte davon, nicht im Umfang nach, aber von der Anzahl her, ist dem Paulus zuzuschreiben. Da merkt man, was der Paulus für eine prägende Gestalt war in der ersten Zeit der Christenheit. Ne? Die Hälfte aller Schriften, die wir im Neuen Testament haben, die hat er verfasst. Und eine letzte Frage so, wir sind schon lange mittendrin, aber wenn wir den Paulus beschreiben würden, welche Beschreibungen, welche Eigenschaften würden uns da einfallen?
Er war klug.
Er war klug, auf jeden Fall, ja. Dominant. Ah, da ließ ich nicht so schnell unterbuttern. Das ist wahrlich. Ja? Prinzipientreu. Ah, was auch immer das heißt. Ja, also einer, der dabei bleibt, auf jeden Fall. Ja? Es wird immer müde. Jetzt kommt's. Ich habe mal das Wort Leidenschaft über das Leben des Paulus für mich gesetzt. Das hat auch was mit Prinzipientreu zu tun, mit Dominanz. Ja, da ist einer dabei geblieben, eine starke Persönlichkeit auf jeden Fall. Leidenschaft. Ich habe im Sommer, in den Ferien, in der Teenie-Freizeit, da haben wir schon mal dazu geübt und da haben wir über das Thema Leidenschaft nachgedacht. Und da sollten die Teenies mal so definieren, was für sie Leidenschaft ist. Ich habe immer noch mal so eine Kletterfreizeit gemacht. Klettern hat auch was mit Leidenschaft zu tun. Oder wir haben in Bautzen jemand, der ist schon über 80 Jahre, der fährt, gibt's andersrum. Gibt es jemanden in Görlitz, der was leidenschaftlich gerne macht? Zum Beispiel?
Fußball.
Wird nicht verraten. Bitte? Querflöte, leidenschaftlich gerne.
Ich bin ein leidenschaftlicher Geocacher.
Leidenschaftlicher Geocacher. Was ist denn für dich das Kennzeichen, dass du ein leidenschaftlicher Geocacher bist? Und nicht bloß so mal so. Also für die Dinge, wo man leidenschaftlich dafür brennt, hat man immer Zeit. Merkwürdig. Ja? Wir haben in Bautzen jemanden, der fährt leidenschaftlich gerne Fahrrad, über 80 Jahre. Und wenn es regnet, stört ihn das nicht. Und wenn die Kinder sagen, heute bleibst du zu Hause, da geht es nicht gut, dann zählt das nicht, der fährt trotzdem seine 60 Kilometer mit dem Fahrrad. Ja, also Leidenschaft ist jemand, der lässt sich durch Nichtlei irgendwas abbringen. Der bleibt dort dabei. Und der hat dafür immer Zeit. Die Teenies in der Freizeit, die haben für mich eine fantastische Definition gebracht. Ein Mädchen sagte, Leidenschaft heißt mit Herz und Blut dabei sein. Mit Herz und Blut dabei sein. Also Blut, auch wenn es weh tut. Ne? Und wenn mal Blut fließt, dann lässt man sich nicht irre machen, da bleibt man dabei. Und Herz, das heißt mit ganzer Seele, da ist man eben als ganzer Mensch dabei. Und das fällt mir ein, das trifft die Situation des Paulus, denke ich, ziemlich genau. Paulus war ein leidenschaftlicher Mann und ich will diese Leidenschaft an drei Seiten deutlich machen. Das eine ist, er ist ein leidenschaftlicher Liebhaber der Tora. Ich habe bewusst die jüdische Bezeichnung der Heiligen Schrift genommen. Ein leidenschaftlicher Liebhaber der Tora, weil das hat sich bei Paulus nie geändert. Das war er vor seiner Bekehrung und nach seiner Bekehrung auch. Er war ein leidenschaftlicher Liebhaber der Tora. Ich habe ein paar Bibelstellen, vielleicht noch, ja, ich nehme die erstmal. Ich übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Überlieferung meiner Väter. Er war mit Eifer dabei bei den Überlieferungen. Im Galaterbrief schreibt er das, Galater 1, Vers 14. Wenn Paulus einen Lieblingspsalm gehabt hätte, manche Leute haben so einen Lieblingspsalm, könnte ich mir vorstellen, der Lieblingspsalm von Paulus wäre Psalm 119 gewesen. Nicht, weil es der längste ist, sondern weil dort das Wort Gottes so in den Mittelpunkt gestellt wird. Die Schönheit, die Größe, die Wichtigkeit des Wortes Gottes. Das war für Paulus wirklich absolut die Nummer eins. Und dort war er mit ganzem Einsatz dabei für das Wort Gottes, ein leidenschaftlicher Liebhaber der Tora. Im Philipperbrief, Kapitel 3, ich lese mal ein paar mehr Verse, wie wir vorne stehen. Sagt, ich bin am achten Tag beschnitten aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Nach dem Gesetz ein Pharisäer, da wird schon deutlich, das war einer, der hat es mit dem Wort Gottes wirklich ganz genau genommen. Der hat nicht gesagt, ja, kann man auch mal lesen und wenn ich Zeit habe und wenn es gerade so reinpasst, mache ich das. Sondern das war für ihn absolute Priorität, die Gebote Gottes. Und die Pharisäer, die haben das Gesetz Gottes ja, die kommen bei uns immer ein bisschen schlecht weg, die Pharisäer, wegen Heuchelei und so. Aber das waren ja Leute, die haben das Gesetz so ernst genommen, dass Gebot Gottes, dass sie gesagt haben, damit wir nur ja nicht aus Versehen das Gebot Gottes übertreten, dann machen wir lieber noch ein bisschen engere Gesetze. Das ist wie wenn man noch einen zweiten Zaun baut, vor dem eigentlichen Zaun. Damit man niemand diesen Zaun übertritt, machen wir noch einen zweiten Zaun davor, damit man gar nicht in die Versuchung kommt, den zu übertreten. So ernst war denn die Sache um das Wort des Gottes. Und das war Paulus. nach dem Gesetz, ein Pharisäer, einer, der leidenschaftlich für die Tora unterwegs war. Und er, Paulus sagt hier, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Ja. Kommt vielleicht bei manchen ein bisschen Misstrauen, und sagen, Paulus, schneidest du ein bisschen auf. Aber ich glaube, der Paulus hat sich wirklich ganz, ganz genau an die Vorgaben im Gesetz Gottes gehalten. Das war ihm ganz wichtig, leidenschaftlich. Und das andere, was wir auch schon gehört haben, er hat Theologie studiert für die damaligen Verhältnisse. Er hat studiert bei einem der damals angesehensten Rabbiner, bei dem Rabbi Gamaliel, steht in der Apostelgeschichte 22, ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus, in Kilikien, aufgewachsen, aber in dieser Stadt und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz, zu Füßen Gamaliels, und war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Apostelgeschichte 22 in Jerusalem ist das, wo er das vor den Juden dort bezeugt. Man merkt Leidenschaft. Er war ein Eiferer dabei. Das wird für mich auch unter anderem daran deutlich, wenn man eine Fleißaufgabe für alle Bibelleser, mal die Paulusbriefe zu lesen und mal alle Zitate rausschreiben, die Paulus aus dem Alten Testament bringt. Ich habe das nicht gemacht, vielleicht mache ich es nochmal. Das ist eine ganze Menge auf jeden Fall, was Paulus zitiert. Und da muss man ja immer sagen, das hat Paulus hatte keine Bibel dabei, wie wir sie heute haben, wo man nachschlagen kann, was steht da oder so, sondern das, was Paulus zitiert, das hat er alles im Kopf gehabt. Und er hatte nicht bloß die eine Bibelstelle, Johannes 3, Vers 16, die man vielleicht noch weiß, ne? Vielleicht auch nicht. Aber Paulus hatte einen reichen Fundus, was er auswendig konnte, aber ein Liebhaber der Tora. Und er hat es wirklich in Gedanken gehabt. Das war, wie gesagt, vor seiner Bekehrung, und nach seiner Bekehrung ist er das genauso geblieben. Das Zweite, Paulus ist ein leidenschaftlicher Missionar gewesen. Im Römerbrief, ganz am Anfang, da steht mal für mich das wichtige Themavers, dass Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Juden zuerst, auch die Griechen. Aber für mich ist das, ich schäme mich nicht. Wenn Paulus das extra so betont, dann hat er offenbar gewusst, es gibt auch Grund, sich zu schämen. Sonst müsste man nicht davon reden. Und Paulus wusste das, dass man in manchen Situationen auch lieber schweigt und sich zurückzieht. Paulus sagt, ich schäme mich nicht. Leidenschaftlich dabei zu sein, da lässt man sich nicht irre machen. Auch wenn andere lächeln. Wenn sie sagen, bist du verrückt, bei dem Wetter noch Fahrrad zu fahren? Bist du verrückt, warum gehst du überhaupt klettern? Tut nur weh und man hat Kratzer an der Hand oder was. Wer leidenschaftlich dabei ist, der lässt sich nicht irre machen. Paulus schämt sich nicht des Evangeliums. Und für ihn ist das Evangelium von Jesus so eine wichtige Sache, dass er dafür sogar nicht nur Unannehmlichkeiten auf sich nimmt, das wäre noch ein bisschen viel zu wenig. Ich lese mal, ich habe es hier vorne, ich lese es von hier vorne vor, das ist erstmal Römer 1, Vers 16, ich schäme mich nicht. Und das andere ist ein ganz interessantes Kapitel im 2. Korintherbrief, im Kapitel 11, da zählt Paulus mal alles auf, was er auf sich genommen hat, als in seiner Missionstätigkeit. Ich habe mehr gearbeitet, bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Das war die Synagogenstrafe, 40 Geißelhiebe und weniger einen, deswegen, weil die Juden gesagt haben, 40 Geißelhiebe ist richtig, wenn man sich verzählt und aus Versehen 41 mal zuhaut, dann wäre das ganz schlimm. Und damit man sich einmal verzählen kann, haben sie dann bloß 39 mal zugehauen. Ja, deswegen ist das 40 weniger ein. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. In Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und. Paulus nimmt Leiden auf sich und sagt nicht, ach, das wird nur zu anstrengend jetzt mit der Missionstätigkeit. Und er war mit Leidenschaft für das Evangelium unterwegs, mit Herz und Blut dabei. Und dabei ist er nicht bitter geworden. Man kann ja bei solchen vielen negativen Erfahrungen kann man ja auch bitter werden und auf die böse Welt schimpfen und die Welt geht sowieso bald unter oder was weiß ich. Paulus ist kein Weltuntergangsprophet, sondern er schreibt mal auch an die Korinther, er will Gehilfe zur Freude sein. Also nicht Angst machen und drohen mit allen möglichen Dingen, sondern Gehilfe zur Freude. Das ist es für ihn, die Tatsache, dass Gottes Reich da ist, dass Gott der Herr ist, dass mit Jesus das Reich Gottes begonnen hat, das ist die Botschaft Jesu gewesen und das hat Paulus auch weitergetragen. Im Philipperbrief, den er ja selber aus dem Gefängnis geschrieben hat, da schreibt er immer wieder von der Freude. Freut euch in dem Herrn. Wenn ich euch immer wieder dasselbe schreibe, ärgert mich nicht, ich schreibe es euch trotzdem nochmal, freut euch im Herrn. Ein leidenschaftlicher Liebhaber des Evangeliums. Und das Dritte, was mir bei dem Paulus einfällt, wo Leidenschaft sichtbar wird, er ist ein leidenschaftlicher Liebhaber der Gemeinde. Auch das habe ich vorneweg noch nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Paulus hat ja mehrere Missionsreisen unternommen. Und die erste Missionsreise, die führt ihn so in die Gemeinden von Kleinasien. Und das lief übrigens in der Apostelgeschichte immer nach einem Schema ab, dass Paulus in die Stadt geht, zuerst in die Synagoge reingeht und seinen Volksgenossen das Evangelium verkündigt. Das sind Juden zum Glauben gekommen an den Messias Jesus. Und dann irgendwann gab es Aufruhr und da ist Paulus aus der Synagoge rausgeschmissen worden. Und manchmal gab es die Synagogenstrafe, diese Stockhiebe, Geiselhiebe. Und dann ist er in die Stadtgemeinde gegangen, hat dort weiter von Jesus verkündigt und ist Gemeinde entstanden. Und irgendwann wurde die Unruhe im Ort so groß, dass die ihn aus der Stadt gejagt haben. Da haben sie ihn gesteinigt. Also Paulus musste immer fliehen aus der Stadt, geht in die nächste, aus der Synagoge, kommen Leute zum Glauben. Dann fliegt er aus der Synagoge raus, geht Jesus zu den Nichtjuden. Da kommen Leute zum Glauben, es entsteht Gemeinde, irgendwann ist der Aufruhr so groß, Paulus fliegt aus der Stadt, er flieht, könnt ihr die nächste. Die Apostelgeschichte ist eine Fluchtgeschichte. Und Paulus lässt sich da nicht irre machen. Das ist, wenn man das in die erste Missionsreise so liest, wird das ganz deutlich. Und dann die zweite Missionsreise, Paulus ist ja nur in einem kleinen Teil da gewesen. Und warum zieht er ein zweites Mal los? Geht er auf Missionsreise? Wenn mich jemand gefragt hätte, dann hätte ich gesagt, na wahrscheinlich, weil es müssen noch mehr Leute von Jesus wissen. Er ist ja nur in wenigen Orten gewesen. Da gibt es ja noch so viele Orte, die noch nichts wissen. Deswegen ist Paulus losgezogen. Und es wäre wieder die falsche Antwort gewesen. Paulus ist nicht losgezogen, weil er gesagt hat, die Leute müssen auch noch von Jesus erfahren. Ich lese uns mal vor. Warum Paulus loszieht. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lasst uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Das ist krass, das war ja keine Urlaubsreise, ne? Das war mit Strapazen verbunden. Und Paulus ist deswegen losgezogen, weil er sich Sorgen machte um die Christen in den Gemeinden, die da gegründet waren. Er selber ist geflohen, er musste in die nächste Stadt, aber die anderen blieben ja dort. Wie mag es denen ergangen sein? Wie mag es deren Glauben jetzt gehen? Und das war Paulus nicht gleichgültig. Er hat nicht gesagt, Gott wird sich schon kümmern oder die wird schon irgendwie gehen, sondern Paulus hat das nicht locker gelassen und er ist deswegen losgezogen, um zu gucken, wie es denen geht, ob die das überlebt haben, ob sie im Glauben festgeblieben sind. Ein leidenschaftlicher Liebhaber der Gemeinde, das wird unter anderem auch im Römerbrief deutlich. Ist eine ganz spannende Entdeckung, wenn man den Römerbrief liest. Paulus hat den Römerbrief, hat die Gemeinde in Rom ja noch nie besucht. Er kannte die nicht. Er war noch nie in Rom. Ihr habt eine ganze Predigtreihe zum Römerbrief gehabt, ne? Vor einiger Zeit. Also trage ich jetzt Eulen nach Athen oder nach Görlitz. Er war also noch nie dort. Und dann ist ausgerechnet der Römerbrief an eine ihm unbekannte Gemeinde der Brief, der die längste Grußliste enthält. Also an jedem Briefschluss grüßt Paulus ein paar Leute, die er so kennt. Und das sind meistens so 3, 4, manchmal noch weniger. Und im Römerbrief sind es 30 Namen in dieser Grußliste. In einer Gemeinde, die er nicht kennt, wo er noch nie war, kennt er 30 Leute mit Namen. Ich finde das krass. Also 30 Namen, da wäre schon mein Namensgedächtnis überfordert. Da habe ich schon keine Chance mehr mitzuhalten mit Paulus. Aber der hat verfolgt, wo geht der hin? Ja, ach, der ist jetzt auch in Rom. Paulus hat den Weg dieser Leute mitverfolgt. Und der hat mit Interesse Anteil genommen. Und der wusste, der ist jetzt auch in Rom und der ist auch in Rom und der ist auch in Rom. Und dann hat er die gegrüßt, obwohl er noch nie dort war. Da merkt man, wie mit welcher innerlichen Beteiligung Paulus bei den Leuten da war. Ein leidenschaftlicher Liebhaber der Gemeinde. Kann man auch noch an vielen anderen Stellen festmachen. Das mögen mal die drei Punkte sein. Ein leidenschaftlicher Liebhaber der Tora, ein leidenschaftlicher Liebhaber des Evangeliums und ein leidenschaftlicher Liebhaber der Gemeinde. Und nun wäre es natürlich schön, was geht uns das an? Schön, wenn der Paulus das war. Leidenschaftlicher Mann war er auf jeden Fall. Das könnte man sagen, ja, sieht viel besser aus bei uns, wenn auch wir solche leidenschaftlichen Menschen wären, so wie der Paulus. Das wäre so ziemlich das Schlimmste, was uns passieren könnte, wenn hier in diesem Raum 20 Pauluse säßen. Also 20 dominante Leute, ne? Das kann nicht gut gehen. Es geht auch nicht darum, den Paulus zu imitieren, sagen, so wie der Paulus, so müssten wir auch sein. Ich habe mir die Frage gestellt, also es geht nicht darum, jemanden zu kopieren, sondern für mich war die Frage entscheidend, wie hat der Paulus das ausgehalten? Woher hatte der die Kraft für diese Leidenschaft? Das ist ja nicht was, was man eben mal so eben auch mitmacht, sondern diese ganzen Strapazen, die er aufgezählt hat. Warum hält das jemand aus und bleibt trotzdem dabei? Warum verfolgt einer den Weg von Christen, egal wo die sind, und nimmt Anteil an ihnen? Woher kommt die Frage, woher kommt die Kraft, woher kommt diese Leidenschaft? Und man könnte einmal sagen, ja, dauert ein bisschen, bis die Frage da steht, woher kommt die Leidenschaft? Man könnte einmal sagen, gut, der Paulus, das war sein Charakterzug. Und da liegt man bestimmt nicht falsch. Paulus war ein Mann, der stand immer unter Dampf. Da gab immer 120%, so hat man den Eindruck. Es gibt so Leute, die sind immer voll da. Aber das wäre zu wenig. Ich glaube nicht, dass es nur so diese menschliche Eigenschaft war, die den Paulus kennzeichnet. Das gehört mit dazu. So hat Gott ihn gebraucht und genutzt. Ich glaube, dass drei Dinge ganz wesentlich sind für den Paulus und auch für unser Leben. Die Frage, woher nährt sich unsere Leidenschaft für die Bibel? Woher kommt unsere Leidenschaft, wie klein oder groß die auch sein mag? Woher kommt unsere Leidenschaft für das Evangelium? Woher kommt unsere Leidenschaft für die Gemeinde? Also ein bisschen was muss ja in unserem Leben auch drin sein, sonst säßen wir vermutlich heute nicht hier. So eine kleine Leidenschaft, bei dem schönen Wetter heute draußen, ja, setzt man sich ja rein. Man könnte so schön noch ein bisschen die Sonne genießen, so ein schöner Herbsttag. Ah, da setzt man sich ja rein, da ist schon ein bisschen Leiden dabei, Leidenschaft. Vielleicht um der Gemeinde willen, der Menschen willen. Woher kommt die Kraft? Und für den Paulus, denke ich, sind es drei Dinge, die für den Paulus und für uns genauso wichtig sind. Es ist auf jeden Fall nicht die Angst, die geschürt wird. Wenn du das nicht machst, dann kommt die Konsequenz oder so. Kirche hat in der Geschichte auch immer wieder versucht, Leute in Trab zu bringen, indem Angst geschürt wird. Ja, das ist immer wieder passiert bei Christen. Aber Gott macht nicht Angst, Gott macht nicht Druck und sagt, wenn du das nicht machst, dann gibt es mal auf die Finger. Sondern das ist eine Kraft, die uns treibt, die innerlich in uns ist. Und das Erste ist für den Paulus was ganz Wesentliches und da macht unser Leben keine Ausnahme. Es ist die Begegnung mit dem Auferstandenen. Das ist Damaskus, ja. Die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus. Wo Paulus plötzlich wusste, dieser Jesus, der gekreuzigt worden ist, der ist nicht tot, sondern der lebt. Und wenn das stimmt, dass Jesus lebt, dann ist er der Messias. Dann ist er der Sohn Gottes. Denn dass er tot war, das war für Paulus ganz sicher. Das wusste er. Das war erwiesen. Und da kommt nicht einfach so einer aus dem Toten zurück. Und er wusste, dieser Jesus, der lebt. Und die Begegnung mit dem Auferstandenen ist im gesamten Neuen Testament immer wieder der Punkt, wo sich etwas ändert im Leben von Menschen. Wenn man die Osterberichte liest, finde ich das immer wieder so schön. Die Leute, die Engel oder was auch immer, die können erzählen, was sie wollen. Es glaubt niemand. Das leere Grab ist nur Schrecken, keine Freude. Und erst die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn, die ändert bei den Jüngern und bei den Frauen alles. Erst die Begegnung mit dem Auferstandenen. Und ich wage mal diese These, ich glaube, das ist in unserem Leben nicht anders. Wir können christlich erzogen sein. Man kann alles wissen. Das macht uns noch nicht zu Christen. Und schon gar nicht zu leidenschaftlichen Christen. Sondern erst in dem Moment, wo ich merke, und diese Geschichten, die man mir erzählt hat, dieser Jesus lebt wirklich und er greift ein in mein Leben und er ist da. Das können kleine oder große Dinge sein, aber irgendwann in unserem Leben ist uns das bewusst geworden. Ja, Gott ist da, Gott ist eine Realität und nicht bloß ein schöner Gedanke. Das ist dem Paulus vor Damaskus ins Herz gefallen. Er wusste, Jesus lebt, er ist da. Das kann man nicht wiederholen. Paulus hat nicht dieses Damaskus-Erlebnis dann x-mal wieder gehabt. Aber er konnte sich immer wieder daran erinnern. Jesus lebt, Jesus ist da. Ich wünsche uns das, dass das in unser Herz so reingefallen ist und dass wir uns immer wieder daran erinnern. Die kleinen und großen Dinge in unserem Leben, die gewesen sind, Gott ist da, er ist eine Realität. Das ist die Kraftquelle für unseren Glauben. Das Zweite, mach mal alles weg. Was für Paulus eine große Rolle spielte und was für unseren Glauben auch wichtig sein darf, ist, dass wir eine Hoffnung haben, dass nicht die Angst regiert, sondern dass wir unterwegs sind in die Zukunft Gottes, in das, was er für uns bereithält. Ich lese dem Punkt nochmal aus dem Philipperbrief, habe ich vorhin schon mal zitiert, ein paar Verse später, da schreibt Paulus: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus wusste, ich bin von Christus ergriffen. Jesus hat seine Hand auf mich gelegt, er ist da. Und jetzt geht mein Leben in die Zukunft. Jetzt darf ich wissen, ich bin noch nicht am Ziel. Ich habe es noch nicht an allen 5 Zipfeln. Aber ich darf unterwegs sein in die Vollendung, in die Zukunft Gottes. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Das ist für Paulus eine ganz wichtige Sache, die ihm diese Leiden auch aushalten ließ. Das war nicht schön, was er da durchgemacht hat. Und da hätten viele andere hätten schon lange ein Bettel hingeschmissen und gesagt, man hat ja nur Nachteile. Warum soll ich das machen? Aber Paulus wusste, ich bin unterwegs in die Zukunft Gottes. Und manchmal habe ich Sorge, dass diese Hoffnung auf die Vollendung in Gottes Welt, dass die uns als Christen abhanden zu kommen droht. Wir bitten und beten sehr, dass Gott uns in diesem Leben hilft. Dürfen wir auch und wir dürfen damit rechnen, dass Gott in dieses Leben hineinspricht und hinein handelt. Aber wir dürfen auch wissen, dass das wird nie die Vollendung werden. Wir sind unterwegs in seine Zukunft. Und da muss man keine Panik entwickeln. Wie schnell greift die Angst nach unserem Leben, nach unserem Herzen, gerade in dieser Zeit? Und nachdem wir 2 Jahre lang die Angst vor Corona eingeübt haben und einigermaßen damit leben konnten, kommt die nächste Angst, ne? Und Inflation und Krieg. Und man kann die Angst im Herzen kaum im Zaum halten. Wenn man nicht sich immer wieder daran erinnert, die Vollendung, das Glück, das liegt nicht in dieser Welt, sondern wir sind unterwegs in seine Zukunft. Das ist für Paulus eine ganz wichtige Sache gewesen. Nicht, dass er aus der Welt geflüchtet ist. Ganz bestimmt nicht. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber wir dürfen wissen, wir dürfen leidenschaftlich bei Jesus bleiben und wir wissen, die Vollendung, die kommt bei ihm in seiner Welt und nicht hier in unseren Tagen. So schön das auch manchmal wäre. Und das Dritte, die dritte Kraftquelle, das unterschiebe ich dem Paulus jetzt einfach mal. Paulus kannte den, dessen Liebe wirklich leidenschaftlich ist. Wenn jemand leidenschaftlich liebt, mit Herz und Blut, dann ist es Gott selber, der mit Herz und Blut am Kreuz seine Liebe deutlich macht für uns. Und da wusste Paulus, da ist einer, der steht zu meinem Leben und nicht nur mit schönen Worten, sondern der steht mit seinem ganzen Leben für mich ein. Dieser Gott, der hat mich und dich leidenschaftlich lieb und lässt nicht los. Und wirklich Leidenschaft. Ich gehe nochmal zum Anfang. Leidenschaft heißt nicht, nur wenn es gerade gut läuft, wenn ich Lust habe, sondern Leidenschaft ist, da habe ich immer Lust, da bin ich immer dabei. So ist Gott mit uns. Gott hat uns leidenschaftlich lieb. Er lässt uns nicht los und er bleibt an unserer Seite. Das ist eine Quelle der Kraft für unseren Glauben, für unsere kleine und große Leidenschaft, wie die auch immer aussehen mag. Amen. Ich möchte gern beten. Ich danke dir, Jesus, für den Paulus, wie du ihn geschaffen und wie du ihn gebraucht hast in seiner Originalität und dass er so ein Mensch war, der wirklich mit ganzer Hingabe dabei war. Manchmal wünschen wir das uns für uns auch und vergessen, dass die Quelle der Kraft ja nicht in uns liegt. Und dass unsere Kraft schnell am Ende ist und auch unsere Leidenschaft von uns aus schnell erlahmt. Die Kraft, die kommt von dir. Und ich danke dir, dass du als der Auferstandene, als der Lebendige an unserer Seite bist. Ich danke dir, dass du hineinsprichst in unser Leben und dass wir unterwegs sein können auf deine Zukunft. Und ich danke dir, dass du der Gott bist, der in Liebe mit uns verbunden bleibt, dass uns nichts und niemand scheiden kann von deiner Liebe, auch die schlimmsten Dinge nicht. Danke, Herr, dass du so leidenschaftlich zu uns stehst und dass wir mit dir verbunden sein dürfen für Zeit und Ewigkeit. Dafür danke ich dir. Amen.